weil Gott tiefgründig und konkret wirkt, schauen wir uns ein Themenfeld an, das eben tiefgründig ist. Und wie er schon in der Botschaft im Februar, als ich hier sein durfte, so hervorgehoben, habe ich die Überzeugung, dass Gott so einige Herzen in seiner Familie, in seiner Gemeinde eine völlig neue geistliche Tiefe schenken möchte. Eine völlig neue geistliche Tiefe. Und wenn wir über Tiefe sprechen, dann sprechen wir auch darüber, die Wirklichkeit tiefer wahrzunehmen. Bei diesem Thema Schutzausrüstung, da geht es darum, eine Dimension hinter der sichtbaren Welt wahrzunehmen. Das ist die unsichtbare Welt. Und die Bibel spricht ganz oft darüber. Es können die Engelwesen sein, es können auch Dämonen sein. Ja. Diese Realität, von der die Bibel spricht, sie wird uns im Kontext dieser Schutzausrüstung aus Epheser 6 vor Augen gemalt. Davor ein paar Fragen zu Schutzausrüstung, die wir kennen. Wie heißt diese Schutzausrüstung? Die erste Schutzausrüstung können wir sehen. Vielleicht nicht allzu gut zu erkennen. Einfach in den Raum rufen. Helm, ja. So ein Motorradhelm, Rollerhelm. Dann, wie heißt denn diese Schutzausrüstung? Also für die Handwerker. Jawohl, Schweißermaske, Schweißerhelm. Das nächste Schutzausrüstung müsste mehr bekannt sein. Der Fahrradhelm. Und abschließend, die kugelsichere Weste. Wozu brauchen wir eigentlich Schutzausrüstung? So viele Schutzausrüstungen, verschiedenste Art. Ja, ich darf so einen Einblick geben. Ja. Gabriel darf ein Praktikum machen in der kommenden Woche im Tierpark und die sagten, bring Arbeitsschuhe mit. Bring eine Schutzausrüstung mit. Ja. Mit Stahlkappen. Ja, mussten wir erstmal länger suchen, denn mittlerweile hat Gabriel größere Füße als ich. Ja. Also muss ich rumtelefonieren. Für diesen einen Tag brauchen wir Arbeitsschuhe. Ja. Also, und wir wissen, es gibt eine Vorgabe an Arbeitgeber. Ich meine, das PSA, können mich auch korrigieren, ne? Diese persönliche Schutzausrüstung muss vom Arbeitgeber gewährleistet sein. Äußerliche Schutzausrüstung, wozu brauchen wir sie eigentlich? Unfälle sind nicht immer zu vermeiden, aber der Schaden kann minimiert werden durch die Schutzausrüstung. Weil uns der Körper etwas bedeutet, weil wir sagen würden, ja, bei den Arbeitsschuhen, ich brauche schon meinen Fuß, ja, schützen wir diesen Fuß. Ja, ich denke, kaum jemand in diesem Raum würde sagen, nee, brauchen wir nicht. Deswegen, das, was eine besondere Bedeutung hat, Funktion hat, schützen wir besonders. Und genau das Gleiche gilt in der geistlichen Dimension, in der innerlichen Dimension. Wir schauen uns jetzt die Schutzausrüstung an, und zwar nur die ersten zwei Elemente. Die Schutzausrüstung, die in Epheser 6 beschrieben wird. Einige sprechen auch von der Waffenrüstung. Eigentlich sind die meisten Elemente eher Schutzausrüstungen. Bis auf das Wort Gottes, sogenannte Schwert. Damit kann man auch verteidigen oder eben angreifen, also offensiv werden. Ja? Auch das Wort Gottes teilen. Aber an sich ist diese Ausrüstung eigentlich eine Schutzausrüstung. Wenn wir das sehen, es geht um den Gürtel und um den Brustpanzer. Und warum diese Dinge als erstes genannt werden, ja, ist ja nicht einfach nur so. Das schauen wir uns gleich näher an. Also diese zwei Elemente, einmal der Gürtel der Wahrheit und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das Verständnis darüber, dass Nachfolger Jesu gerecht gesprochen werden durch Jesus Christus, ist ein Teil der Wahrheit. Also Gerechtigkeit ist ein Teil schon der Wahrheit. Wahrheit ist natürlich umfassender. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, sagt Jesus in Johannes 17,17, dein Wort ist die Wahrheit. Und Gerechtigkeit ist ein Teil dieser Wahrheit. Deswegen kombinieren wir diese Elemente. Also zu wissen, wer Nachfolger Jesu in Jesus Christus sind. Wir schauen uns gleich das näher an. Also erstmal der Kontext dazu. Zum Abschluss des Briefes bringt Paulus auf einmal diesen Abschnitt. Woher kommt er eigentlich? Er kommt aus den ersten drei Kapiteln. Da sprach er über das Thema, wer Gläubige in Jesus sind. Wer Gläubige in Jesus sind, gerettet, Gottes Werk an ihnen vollbracht, Gnade. Wir sprechen auch theologisch hier von dem Indikativ. wer sie sind. Und im zweiten Teil des Briefes spricht Paulus darüber, wie sie als Gläubige leben sollten. Zum Beispiel Epheser 5,1. Als Kinder Gottes, ahmt Gott nach, er ist euer Vater. Ja? Lebt Christus ähnlich, Gott gefällig, euch selbst zum Segen. Und dann schließt er diesen Brief mit dieser Schutzausrüstung, als würde er das alles mit so Schutzmauern versehen, weil das eben so eine Bedeutung hat. Und das, was eine Bedeutung hat, wird attackiert vom Feind. Und Paulus nimmt hier kein Blatt vom Mund. Er schaut diese tiefere Dimension in diese tiefere Dimension der Realität. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass Paulus hier nicht kommt mit Selbstsuggestion und dies und jenem, sondern er sagt, schaut mal, es gibt etwas, es ist vorbereitet. Gottes Gnade liegt auch darin, Gott hat für euch etwas vorbereitet. Und dann sagt er, und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn. Der Feind ist mächtig, aber Jesus ist allmächtig. Übrigens, falls wir uns fragen, warum Angriffe erfolgen auf biblische Inhalte oder auf Personengruppen, die zu Gott gehören. Also zum Beispiel, warum erfolgen Angriffe überhaupt auf die Schöpfung? Ja, weil die Schöpfung zu Gott gehört. Und der Feind kann Gott nicht wehtun, weil Gott allmächtig ist. Er kann nichts tun. Aber er kann seinen Geschöpfen etwas tun. Er kann Chaos stiften, er kann Zerstörung stiften und damit versuchen, Gott weh zu tun. Wir gehen einen Schritt weiter. Die Gemeinde Jesu. Warum wird eine Gemeinde Jesu attackiert? Der Feind kann Jesus nicht wehtun. Er kann ihm nicht wehtun. Jesus ist Sieger, wir haben es gesungen. Das ist die Tatsache. Und er versucht aber der Gemeinde Jesu weh zu tun. Warum? Weil damit Jesus wehtun möchte. Volk Israel. Ja, man kann lange drüber sprechen. Politische Entscheidung hin oder her. Das ist Gottes auserwähltes Volk. Warum wird dieses kleine Land massiv attackiert? Man kann, wie gesagt, ein großes Themenfeld. Aber wir sehen ja trotzdem, irgendwas passiert da. Ja? Irgendwas passiert da. Und irgendwie, wir sehen, dass irgendwie um Israel herum Leute leben, nicht unbedingt aus Österreich und Luxemburg, ja? Und Schweiz, so wie es bei uns ist. Sondern es sind Leute, die wirklich sagen, am liebsten würden wir euch platt machen. Ja. Und so schnell wie möglich eigentlich. Die haben es wirklich zu ihrem Programm, zu ihrem Lebensziel erklärt, Israel auszulöschen. Warum machen sie das? Warum machen sie das? Weil sie Gott, also warum macht der Feind das? Ja? Weil der Feind Gott nicht wehtun kann. Aber er kann seinen Leuten wehtun, um Gott weh zu tun. Das passiert so im Hintergrund. Paulus sagt aber, lasst euch stark machen. Lasst euch stark machen. Kümmert euch nicht um die einzelnen Themen, ja auch explosiven Themen, brisanten Themen. Versteht, was dahinter passiert. Versteht die Macht, die dahinter steht. Seht nicht die Menschen und nicht nur, sondern, sagt er ganz klar, nicht Fleisch und Blut, sondern versucht zu verstehen, welche prägende Kraft dahinter steckt. Man sagt, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Durch seine. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Alle diese Elemente. Ja, nichts davon vernachlässigen. Ganz wichtig, die Rüstung ist schon fertig. Wir müssen nichts aus uns heraus produzieren. Sie hängt wie in so einem Kleiderschrank. Jeden Morgen ist diese Rüstung bereit. Diese Arbeitsschuhe. Ja? Genau wie wir auf die Arbeit gehen würden, Schuhe anziehen würden. Diese Rüstung ist bereit. Unser Part ist nur noch, sie bewusst anzulegen. Ja? Ergreift alle seine Waffen, heißt es hier. Damit werdet ihr, das sehen wir in diesem Text, werdet ihr in der Lage sein, heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Krasses Wort, das hier Paulus wählt. Er sagt nicht nur einfach Angriffen, sondern dem Feind ist jedes Mittel recht. Jesus beschreibt den Feind, Teufel, in Johannes 8,44 ganz simpel und treffend. Er ist der Vater der Lüge und der Menschenmörder von Anfang an. Am Ende will er nur zerstören. Die Näherbeschreibung hier, dass er heimtückisch ist, meint, er kämpft mit absolut unfairen Mitteln. Absolut. Ihm ist jedes Mittel recht. Sowas wie Fairness und Sportlichkeit kennt er nicht. Paulus verwendet hier ein Wort, das beim Ringen zum Beispiel meint, jemanden so unfair zu sein und jemanden Sand in die Augen zu streuen. Also Dinge zu tun, die eigentlich komplett unfair sind und unsportlich. Das ist aber dem Feind vollkommen egal. Vollkommen. Wir brauchen nicht mit seiner Fairness zu rechnen. Ihm geht es darum, Schaden zuzufügen, Chaos zu stiften, Finsternis, Raum des Unglaubens, Hoffnungslosigkeit, all diese Dinge. Jedes Mittel ist im Recht. Das ist eine sehr, sehr starke Beschreibung des Teufels. Sie sagt, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Manchmal denken wir, der Mensch regt mich auf. Ja, der fährt zu langsam. Also klar kann es auch Menschen liegen irgendwo, ne? Aber so absichtlich. Oder jemand verletzt mich absichtlich. Ja, ich erzähle vielleicht von Jesus, wir hatten ein Kulturvolksfest. Wir haben einfach in ein Gespräch gegangen mit Menschen und einige Menschen reagieren krass, ja, auch wenn es um geistliche Themen geht. Ja, Mächte prallen gegeneinander. Und für mich hilft es so sehr, die Realität zu verstehen. Was ist die prägende Kraft hinter diesen Menschen? Und dann kann ich mit den Worten der Bibel sagen, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Auch dich liebt Gott. Ja, es sind vielleicht einige Sichtweisen, die finde ich nicht segensreich, für dein Leben nicht, für mein Leben nicht. Aber ich lerne zu unterscheiden, welche Macht steckt eigentlich dahinter. Weil jeder Mensch hat eine Inspirationsquelle. Was inspiriert diesen Menschen? Und deswegen sagt Paulus, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten. Gegen die Weltherrscher und Verfinsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Ja, diesen Part überlassen wir Gott. Da brauchen wir gar nicht einmal zu intensiv reinzuschauen. Das ist Gottes Sache. Ja? Unser Part ist, legt die Rüstung an. Das ist unsere Verantwortung. Ja? Lasst euch von Gott schützen. Alles, was sonst in dieser Sphäre passiert, darum kümmert sich Gott. Unser Part liegt darin, die Schutzausrüstung anzulegen. Und ob das tatsächlich Realität ist, nur zwei Bibelstellen, dass es wirklich eine Realität ist, die die Bibel so klar hervorhebt, hinter der sichtbaren Welt. Und zwar sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 2,10, da spricht Jesus einen Gemeindeleiter an und sagt es, gib das der Gemeinde weiter. Ja? Was soll er der Gemeinde weitergeben? Und zwar, hab keine Angst vor dem Leiden. Jesus bereitet seine Gemeinde auf Verfolgung vor, auf harte Zeiten, schwere Zeiten, dass die bevorsteht. Und jetzt sagt Jesus nicht, die römischen Herrscher, die werden euch ins Gefängnis werfen. Sondern er sagt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch zu versuchen, dafür zu sorgen oder zu versuchen, euch in Situationen zu bringen, von Jesus Abstand zu nehmen. Interessant ist, dass Jesus sagt, es ist der Teufel, es ist die Macht dahinter. Also liebt die Menschen, auch die römischen Besatzer. Egal wie gottlos und gottfeindlich sie sind, versteht, dass es hinter ihnen eine prägende Kraft ist. Und das ist der Feind selbst, der eben gegen Gott eigentlich arbeitet und gegen sein Volk. Eine Stelle, und dann, man könnte einige Bibelstellen dazu nehmen, aber eine Stelle von Jesus selbst, die ist hochbrisant. Und zwar spricht er mit seinen Jüngern und kündigt sein Sterben an, Kreuzigung Jesu, Karfreitag. Warum? Weil er dafür auf die Welt gekommen ist. Jesus wurde Mensch, er hat sich erniedrigt mit einem Ziel, um sein vollkommenes Leben. Und die Zahl der Menschen, die ein vollkommenes Leben geführt haben, ist auf eins begrenzt, das ist Jesus. Um sein vollkommenes Leben hinzugeben für dich und für mich aus Liebe. Das war sein Ziel. Und er kündigt das an. Und der Klassensprecher, der Petrus, sagt, nein, das machst du nicht. Du lässt uns nicht allein und so weiter. Oder er will sogar mit menschlich betrachtet sich für ihn einsetzen. Und er schaut ihn Jesus an und sagt ihm diese Worte. Geh hinter mich, Satan. Ganz wichtig für uns, das, was Jesus kann, heißt nicht, dass wir es können. Also wenn jemand seinen Nachbarn oder so anschaut und ihm plötzlich sagt, geh hinter mich, Satan, nur weil er irgendwie vielleicht was nicht so nett zu einem ist. Also das ist Jesus, okay? Nicht gleichsetzen mit uns in erster Linie. Aber was Jesus uns hier zeigt, ist, diagnostiziere die Realität dahinter. Diagnostiziere die Macht oder die prägende Kraft dahinter. Und er sagt, mag sein, dass du es gut meinst, aber du willst mich damit von dem Rettungsweg, es geht nicht um ein nebensächliches Thema, müssen wir dazu sagen, von dem Rettungsweg abzuhalten. Die Gedanken kommen vom Feind. Er weiß, was es bedeutet, wenn ich mein Leben für Menschen gebe. Stichwort Gerechtigkeit und Gerechtsprechung. Okay, zwei Dinge, die wir festhalten wollen. Erstens, Satan ist sehr erfolgreich in zwei Lügen. Erstens, dass es Gott nicht gibt. Und zweitens, dass es ihn nicht gibt, dass es diese Dimension nicht gibt, dass es diesen Einfluss nicht gibt. Aber Jesus sagt, es gibt ihn. Und er hat heimtückische und sehr schlechte Absichten mit uns. Okay, ein kleine Ergänzung. Jetzt könnten wir sagen, aber Paulus, der Elite-Evangelist, der Champions-League-Level-Gemeindegründer, er muss doch nicht dafür sensibilisiert werden. Er braucht doch diese Schutzausrüstung nicht. Und er sagt, nach dieser Schutzausrüstung betet zu jeder Zeit, jeder Art von Gebeten, Bitten, geführt durch den Heiligen Geist, seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten, dass sie diese Rüstung anlegen. Und im nächsten Vers, könnt ihr gerne durchlesen, sagt er, und betet bitte für mich. Ich brauche sie ganz genauso. Ich brauche diese Schutzausrüstung genauso, weil diese Schutzausrüstung unsere wichtigen Überzeugungen schützt. Welche Überzeugungen sind es? Also, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Wir decken die Folie auf. Warum Gürtel als erstes? Warum wird hier der Gürtel als erstes genannt? In der heutigen Zeit ist ein Gürtel manchmal so ein, fast schon wie Dekoration, ja? Ein schöner Gürtel. Aber im Kontext der Rüstung hat dieser Gürtel eine entscheidende Funktion. Und zwar hält er die gesamte Rüstung zusammen. Obere Extremität, untere Extremität. Wenn der Gürtel nicht da ist oder zu weit ist, zu eng sowieso, ja, dann verschiebt sich die gesamte Rüstung. Dann verschiebt sich die gesamte Rüstung. Deswegen sagt Paulus, das ist der Gürtel der biblischen Wahrheit. Von Anfang bis Ende. Und wenn er zu weit gedehnt wird, dann kannst du nicht im Einsatz sein. Dann kannst du nicht im Einsatz sein. Die Rüstung verschiebt sich. Und dieser Soldat oder diese Spezialkraft wird plötzlich gar nicht mehr so einsatzfähig sein und kraftvoll sein. Deswegen nimmt Paulus es als erstes. Es geht um die Wahrheit, um die Sicht Gottes auf die Realität, auf die Wirklichkeit. Weil diese Sicht tatsächlich Tatsache ist. Gottes Sicht auf die Dinge, Realität, nicht denen verkleinern oder verdrehen. Kinder, das möchte der Feind. Im Blick auf die Zukunft und im Blick auf die Vergangenheit. Wir öffnen jetzt diese Wahrheit gleich ein bisschen mehr. Ja? Gleich vorab ein Gedanke. Warum versuchen Menschen an biblischen Wahrheiten zu drehen, zu biegen? Warum versuchen sie es? Ich denke, eine der Erklärungen liegt darin. Menschen wollen biblische Wahrheiten verändern, weil sie sie selbst nicht verändern wollen. Weil sie sich selbst nicht verändern wollen. Sie sagen, das ist mein Weg. Und es ist auch okay für Gott. Für Gott ist es okay. Aber dahinter steckt eine Absicht. Ja, wenn du so leben möchtest, ist kein Problem. Aber wenn du an die Bibel gehst, an biblische Inhalte und sie versuchst, mit deinen Überzeugungen, an deiner Überzeugung anzupassen, dann liegt es eher daran, dass du dich nicht verändern möchtest. Jesus sagt, sein Wort ist die Wahrheit. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Leicht zu merken, Markus 1:3-1, in den Endzeitreden betont er das. Es werden Menschen kommen, sie werden versuchen, biblische Wahrheiten zu entkräften. Ja, in der Bibel stehen krasse Themen. Es gibt Beschreibungen, aber es gibt auch Vorschreibungen, wir müssen unterscheiden. Menschen versuchen aber auch an dem, was Gott vorgibt, zu feilen und zu drehen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten alle Zeit. Sie vergehen nie. Manchmal stelle ich mir das so vor, dass wenn ich im Himmel ankomme, ich möchte gerne auf zwei Fragen antworten können. Auf zwei Fragen. Die erste Frage, und ich denke, zu der ersten Frage müssen alle Menschen etwas sagen, die von Jesus gehört haben. Und die erste Frage lautet, wie hast du Jesus behandelt? Wie bist du mit ihm gegangen? Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wie würdest du darauf antworten? Wie hast du Jesus behandelt? Wenn du an Jesus glaubst, ihm nachfolgst, wie lebst du mit Jesus? Und die zweite Frage ist, wie hast du meine Worte behandelt? Hast du sie so behandelt wie Markus 13, 31? Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nie und sie gelten alle Zeit. Zwei Schlüsselfragen, auf die ich bereit sein möchte zu antworten. Mit meinem Leben. Gott, helfe uns in deiner Gnade und Kraft. Jetzt gehen wir auf diese von der Wahrheit her, wir brechen das gleich alles noch ein bisschen auf ein speziellen Inhalt der Wahrheit. Das ist die Gerechtigkeit. Das ist das zweite Element, das Paulus hier beschreibt. Er spricht von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also Gürtel der Wahrheit. Nicht zu weit dehnen, nicht zu kurz, sonst haben wir ein Problem. Ja, eine geistliche Schiefstellung, Einsatz nicht möglich. Und dann spricht er von einem Element, das ist die Gerechtigkeit, ein Element der Wahrheit, als Brustpanzer. Warum Brustpanzer? Wir decken auf. Brustpanzer schützt das Herz. Wenn ich ohne einen Brustpanzer in diesen Fight laufe, dann riskiere ich, an meiner Schaltzentrale für den Körper getroffen zu werden und massiven Schaden bis hin zu eben auch ja, großen Schaden zu kassieren und im Prinzip auch geistlich zu stranden. Schützt das Herz, das sonst ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko mit sich bringen würde. Auch das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist, dass er uns die Wahrheit eröffnet. Gottes Gnade ist, dass er uns klar macht, wer wir sind durch Jesus Christus. Gerecht gesprochen. Er gibt uns, wie Paulus sagt, sein Mantel der Gerechtigkeit. Mantel der Gerechtigkeit heißt, wir entsprechen allen Maßstäben des heiligen Gottes durch Jesus Christus. Was für ein Geschenk es ist. Und Paulus sagt es, lass es dir nicht nehmen. Lass es dir nicht nehmen, dass du durch Jesus Christus Gottes Kind bist. Dass es deine Kernidentität ist. Und wenn du es dir nehmen lässt, machst du dich verletzbar am Herzen, an der Zentrale. Nächste Folie. Wir kommen jetzt ein bisschen mehr in die Wahrheit in Kombination mit Gerechtigkeit und wollen dann auch das mit dem Abendmahl verbinden, weil ich das hochinteressant finde, wie sehr das Abendmahl die Themen Hoffnung und Vergangenheit verknüpft. Und zwar, wenn es drei Sachen gibt, die Satan nicht möchte, dann sind das, was die Wahrheit angeht. Erstens, das sind die biblischen Kernwahrheiten. Erstens, er will nicht, dass Menschen wissen, woher sie kommen. Vielleicht haben wir uns schon mal gefragt, was ist da los mit dieser Evolutionslehre? Was ist da los? Sie erscheint in allen wissenschaftlichen Büchern. Und jeder, der nicht an die Evolutionslehre glaubt, der ist dann scheinbar unwissenschaftlich. Der ist scheinbar nicht vernünftig. Keiner sagt, dass es eine Theorie ist. Denn faktisch ist es eine Theorie. Denn du kannst nichts nicht ins Reagenzglas packen, ja, aus nichts entstanden. Du kannst es nicht fotografieren. Also wenn man sagt, Jesus kann man nicht beobachten und so weiter oder Gott kann ihn nicht beobachten. Ja, aber nichts von dem, was alles entstanden soll, erst weniger. Die Definition von nichts ist nichts. Okay, ich will ja nicht zu stark darauf eingehen. Aber es einfach als Realität darzustellen. Nicht als Theorie, obwohl es in Wahrheit eine Theorie ist. Das möchte der Feind verhindern. Und wir müssen uns vorstellen, damit beginnt die Bibel. Damit beginnt die Bibel. Die ersten Seiten, die erklären, geben eine Antwort auf eine der Kernfragen von Menschen, woher kommen wir? Und genau das attackiert der Feind und bringt sein Alternativprogramm und sagt, das ist die Evolutionslehre und das ist Wissenschaft. Und warum es so heftig ist, das erklären wir gleich. Zweitens, er möchte nicht, dass Jesu Nachfolger nicht wissen, wer sie durch Jesus sind, gerecht gesprochen, Kinder Gottes. Das sind die massiven Attacken auf die Vergangenheit von Menschen, Geschöpf und Gottes Kind. Ja? Jetzt, drittens, es kommt die Hoffnung ins Spiel und er möchte nicht, dass Jesus Nachfolger wissen, oder er möchte, dass sie nicht wissen, eins wahrscheinlich nicht, müssen wir rausnehmen, dass Jesus Nachfolger wissen, wohin sie gehen. Deswegen attackiert er. Die Hoffnung, die Auferstehung Jesu. Er ist gar nicht auferstanden. Er ist geheimnisvoll auferstanden. Metaphorisch. Ja. Wir haben gesagt, welche metaphorische Auferstehung würden über 500 Menschen erstens Jesus gesehen haben und zweitens wären bereit, ihr Leben dafür zu geben. Auf der nächsten Folie. Müsste kommen. Wenn irgendwas passiert. Paulus spricht hier von einem Gürtel. Paulus spricht hier von einem Brustpanzer. Er spricht nicht von einem T-Shirt. Er spricht nicht von einem T-Shirt. Das heißt, ich habe es selbst drauf. Meine Überzeugung zählt. Oder ich bin gar nichts. Sondern er spricht vom Gürtel der Wahrheit und vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir gehen jetzt so langsam in den Bereich, wo wir in die Anwendung kommen. Und zwar müssen wir Folgendes verstehen. Warum attackiert der Feind so stark Gott als Schöpfer oder Existenz Gottes? Auf der nächsten Folie müsste das kommen. Ich öffne schon mal diese lebendige Vergangenheit. Keine Tote, lebendige. Bestimmt unsere Identität. Wenn ich weiß, dass Gott mich geschaffen hat, wenn ich weiß, dass er mich geschaffen hat aus guten Absichten, wenn er von vornherein sagt, er hat uns geschaffen als Mann und Frau. Und das wiederholt. 1. Mose 1,27, 1. Mose 5,2. Dann weiß ich, was meine Identität ist. Und meine Identität, das müssen wir wissen, viele Menschen kommen jetzt so dran, ist nicht Ansehen, ist nicht Aussehen, ist nicht Fähigkeit, ist nicht der Wunsch nach Bewunderung, Beliebtheit, sondern meine Identität ist zu wissen, wer mich geschaffen hat und was meine Bestimmung ist. Alles andere kann abpillen. Ja? Mein Alter, mein Name, Beruf, alles andere, das sind wie so Schalen. Aber der Kern in mir sagt, sie geschaffen als Mann oder Frau. Das ist die Bestimmung Gottes. Und darauf zielen die Attacken. Und die Vergangenheit bestimmt meine Identität. Ein herausragender, begnadeter Lehrer, Professor an der Elite-Uni in Oxford, ehemals John Lennox, bestätigt das. Und er sagt, die Hauptattacken des Feindes gehen in Richtung Vergangenheit, weil der Feind nicht möchte, dass wir unsere Identität erkennen in Gott. Und in Richtung Zukunft, Hoffnung. Erstens, geschaffen als Mann und Frau oder Frau. Vergangenheit bestimmt meine Identität. Mehrfach wiederholt. Zweitens, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut, dann ist er beschenkt mit der Gotteskindschaft. Durch Jesu Rettungswerk am Kreuz. Hochinteressant, dass heute eine der Weltreligionen ganz offen dagegen spricht, dass Jesus gekreuzigt wurde. Also, dass Jesus schon Gottes Sohn ist, aber dass er gekreuzigt wurde. Das heißt, sie haben einfach einen anderen gekreuzigt. Aber wir wissen, was es für die Gerechtigkeit, Gerechtsprechung für eine Auswirkung hätte, für unsere Gotteskindschaft. Die Bibel spricht ganz klar, dass Jesus in den Sühnetod für mich, für dich, für uns gegangen ist und damit ermöglicht, dass wir zu Gottes Kindern werden, durch Verbundenheit mit ihm. Und auch darauf zielt der Feind. Vergangenheit bestimmt auch hier unsere Identität. Und Paulus hält das sehr schön fest in 1. Korinther 15, 3 und 4. Sagt, was ist das Evangelium? Zusammengefasst, Jesus gab sein Leben für uns und er ist auferstanden. Vergangenheit und Zukunft. Lebendige Vergangenheit, lebendige Zukunft. Dann, was die Zukunft angeht, bestimmt für die ewige Zukunft mit Gott, als Nachfolger Jesu. Die Zukunft bestimmt meine Hoffnung. 1. Korinther 15, 3 auch da. Johannes 14, 9, ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus. Und ganz schön, Lukas 10, 20, da verbindet er die Identität als Gottes Kind, auch mit der Zukunft. Da sagt er, freut euch nicht so sehr, dass ihr Zeichen und Wunder und so weiter erfahren werdet, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eurem Namen im Buch des Himmels geschrieben stehen. Freut euch über die Identität in Gott, die Bestimmung in Gott und schützt es mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und mit dem Gürtel der Wahrheit. Maximale Attacken bedürfen einen maximalen Schutz. Wir kommen zur Überleitung zum Abendmahl, weil ich denke, es hat ganz, ganz viel mit dem Abendmahl zu tun. Manchmal denkt man sich, auch als junger Mensch habe ich mir gedacht, boah, das sind manchmal auch wirklich ein bisschen trockene Zeiten für einen. Aber wie Jesus diese Themen der Vergangenheit und Zukunft ins Abendmahl platziert, ist hochinteressant. Ja? Wir schauen uns mal gemeinsam an. Das Dankesmahl, Abendmahl gilt als das Dankesmahl und Erinnerungsmahl. Woran? Wo wurde ich bisher von Gott tiefgehend erneuert, geformt, gefestigt in meine Identität?
Geschöpf, Gottes Kind, Christusähnlichen Charakter? Und wo möchte Gott mich tiefgründig formen und festigen? Abendmahl als ein Dankes- und Erinnerungsmahl. Ich muss dir das vorstellen, Christen feierten es teilweise einmal in der Woche, manchmal sogar so, das heißt, so oft ihr an mich denkt, ja, feiert es, um sich an die Vergangenheit zu erinnern, denn die Vergangenheit bestimmt unsere Identität. Punkt Nummer zwei. Zugleich ist das Abendmahl ein Hoffnungsmahl. Jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, erinnern wir uns daran, dass wir es irgendwann mit ihm feiern werden. Im Abendmahl steckt das Sinnstiftende und Identitätsstärkende auch im Blick auf die Zukunft. Wo möchte Gott mich tiefgründig verankern? Übrigens, dieses Wort verankern kommt hier in dem Eröffnungstext vor. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Und schon da hat mir Gott einfach dieses Wort irgendwie so ins Herz gelegt. Verankern mit der Perspektive Ewigkeit, worauf auch ebenfalls der Feind zielt. Und zum Schluss etwas, wo ich sagen würde, das Abendmahl bringt auch diesen Aspekt der Buße oder des Boosters, des Freipustens von Schieflagen mit rein. Reinigungs- und Erneuerungsmahl. Wo möchte Gott mich tiefgründig erneuern, reinigen, formen? Wo habe ich Gottes Sicht abgelehnt? Wo habe ich Gottes Sicht gering geschätzt? Im Blick auf die Vergangenheit und im Blick auf die Zukunft. Gott möge uns mit diesen blickweisen, lebendigen Perspektiven segnen, festigen, es gebrauchen. Amen. Wir stellen uns unter den Segen des dreieinigen Gottes. Basierend auf Römer 5,5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.